Bock auf Bier. Schaumgekrönt, der Bier-Podcast mit Celine Bier.
Ja, sie heißt wirklich so.
Und Biersommelier Marvin Müller.
Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von unserem super coolen Bier-Podcast Bock auf Bier. Ja, und wenn ihr Bock auf Bier habt, Leute, dann hört jetzt zu, denn heute geht es um einen richtig, richtig coolen Bierstil, wie ich finde. Ich würde sagen, bevor wir loslegen, denkt nochmal dran, dass ihr verantwortungsvoll mit eurem Biersommelier Marvin, der mir gegenüber sitzt,
umgeht.
Immer dran denken, ne, mit eurem Bierkonsum natürlich. Ich bin Celine Bier, mir gegenüber sitzt unser Biersommelier Marvin Müller und
Hallo.
Wir werden euch heute was erzählen über Sauerbiere. Da haben wir schon mal kurz drüber geredet, glaube ich, als wir einmal so bei Food Pairing waren, habe ich nämlich so gesagt, ja, also wir reden hier immer über dunkle Bratengerichte, aber was passt denn jetzt zum Beispiel zu so einem sommerlichen, leckeren Salat? Und da hast du, Marvin, weiß ich noch genau, gesagt, ja, dann wart mal ab, bis wir zu Sauerbieren kommen.
Sehr schön.
Und heute sind wir da. Wunderbar. Ja, Marvin, wie geht's dir heute? Was geht ab bei dir im Leben?
Ja, mir geht's wunderbar. Wir haben viel zu tun im Moment an allen Fronten. Und es ist umso schöner, dass wir uns die Zeit jetzt heute auch wieder nehmen, Freitag, so kurz vorm Wochenende, dass wir zusammen eine Folge aufnehmen und dann auch noch über einen meiner Lieblingsbierstile, was irgendwie keiner nachvollziehen kann, nämlich Sauerbiere. Und das Spannende ist halt, Sauerbiere bedeutet nicht, irgendein Gastronom hat seine Schankanlage nicht richtig gereinigt und deswegen schmeckt das Pilz sauer, sondern es gibt wirklich den Bierstil Sauerbier. Davon gibt es verschiedene Bierstile nochmal und wir trinken heute zwei. Wir werden noch eine Folge machen mit anderen Sauerbieren auch,
genau.
Weil es halt einfach ultra vielfältig ist. Und wer von Gose und Berliner Weiße noch nie was gehört hat, der sollte unbedingt auch diese Folge hören.
Ja Leute, spitzt eure Lauscher auf. Ja, du hast ja jetzt schon gesagt, du bist auch Sauerbier-Fan, was keiner nachvollziehen kann, hast du gesagt. Warum ist das deiner Meinung nach so, dass viele Leute das vielleicht gar nicht mögen oder nicht kennen?
Weil der normale Biergeschmack eigentlich, also die Leute kennen nur hell und dunkel. So ein hell ist ja meistens entweder recht mild oder eben bitter, wegen Pilz jetzt beispielsweise. Und dunkel ist eher etwas malzbetont, süßlich, ne? So ein Bockbier oder so Geschichten dann. Oder ein normales Dunkles aus Bayern. Und die Geschmacksrichtung sauer assoziiert halt einfach kein Mensch mit Bier. Also das heißt, es ist einfach eine Überforderung, wenn du anfängst, auf einmal ein Sauerbier zu trinken, dann sagst du halt, nee, das ist kein Bier. Weil das assoziierst du nicht mit Bier, ne? Ich habe ein gutes Beispiel eigentlich dazu, wenn jemand in einen Irish Pub geht, dann sagt er, hätte gern Guinness. Und dann sagt der Irish Pub Besitzer, ich habe kein Guinness. Und dann sagt er, dann bist du auch kein Irish Pub. So nach dem Motto. Ne?
Mhm.
So, und genauso ist es hier auch. Also die Leute können eigentlich nicht nachvollziehen, warum Bier auch sauer schmecken kann. Und und deswegen ist es umso schöner, auch bei meinen Tastings und so. Ich habe immer ein Sauerbier dabei. Meistens keine Berliner Weiße oder eine Gose, sondern eher so in Richtung Krieg. Also
ja.
Sauerkirsch, Sauerbier. Warum? Weil das ist noch so ein Einsteigerbier. Ne?
Ja.
Ja. Und die Berliner Weiße kennen ja in Deutschland fairerweise fast alle. Aber halt eher mit Sirup und weniger den klassischen
Biergeschmack. Das ist nochmal so ein anderes Thema. Bist du pro Sirup oder contra?
Ich bin pro Frucht, aber halt nicht als Sirup oder Konzentrat oder so, sondern in der Reinform.
Mhm.
Irgendwie bei der Lagerung dazugegeben oder irgendwie sowas. Weil dann, finde ich, ist es ein Naturprodukt. Alles, was so mit Süßungsmitteln und Konzentraten und sowas zu tun hat, das finde ich irgendwie unromantisch.
Ja.
So, und das ist eigentlich aber auch das Spannende, einfach Sauerbier. Leute trinken ja auch Wein. So.
Stimmt.
Und wenn Leute Wein trinken, dann wissen sie, dass der in der Regel immer so ein bisschen säuerlich ist. Mal mehr, mal weniger. Und da wird ja sich nie jemand beschweren. So, wenn jetzt aber wahrscheinlich der Weintrinker einen bitteren Wein trinken wird, ja, dann wird er auch sagen, hey, das ist irgendwie seltsam, das ist nichts für mich. Ne? Und ja, und das ist eigentlich auch das Besondere, weil Bier eben auch alle Geschmacksrichtungen ansprechen kann. Also eben nicht nur bitter und süß, sondern eben auch salzig, in Anführungszeichen, und sauer.
Ne? Mhm. Ja, das ist was ich sagen muss, was ich jetzt auch hier, seit wir den Podcast machen, voll gelernt habe, ne? Dass haben ja auch schon mal beim Biermythos, glaube ich, drüber geredet, dass es wirklich für jeden Geschmack schon ein passendes Bier irgendwo gibt. Und dass auch die Leute, die zum Beispiel sagen, ja, ich mag kein Bier, die dann wahrscheinlich wirklich irgendwie so ein Pils oder Helles oder Weizen meinen, vielleicht dann irgendwie so ein Pale Ale oder ein IPA oder so ein Sauerbier mögen würden. Deswegen, Leute, bildet euch immer schön weiter, was Bier angeht, und probiert einfach mal verschiedene Biere und bleibt nicht immer bei dem, was ihr schon kennt. Ich würde heute mal gerne ein bisschen, also was heißt die Folge anders aufbauen, das ist jetzt ein bisschen auch übertrieben, aber ich würde gerne mit dem Biermythos starten. Mhm. Das habe ich nämlich gelesen, fand ich dann ganz interessant tatsächlich, weil ich finde ja, wenn du dir heute so die Bottle Shops anguckst oder halt wirklich dann in den Getränkemärkten die Craft Beer Abteilung, könnte man so ein bisschen das Gefühl haben, ah ja, okay, diese Sauerbiere, das ist halt durch die Craft Beer Bewegung, sind die halt irgendwie so, ja, mit populär geworden, sage ich mal. So, jetzt stand aber im Internet, dass es ja eigentlich schon immer oder schon viel länger Sauerbiere gab. Und der Grund dafür ist oder soll sein, das kannst du mir gleich nochmal genauer erklären, dass man ja früher zum Beispiel, dass ja diese mikrobiologischen Verfahren, sage ich mal, die jetzt wirklich beim Bierbrauen und bei der Gärung, der Reifung des Bieres abgehen, dass man da wirklich nicht so den Plan hatte, worauf kommt es jetzt an, was geht hier, also worauf muss ich achten dabei, und dass deswegen früher auch oft so normale Biere so diesen sauren Geschmack hatten. Stimmt das oder ist das ein Mythos?
Ja, ist wirklich sehr interessant, weil eigentlich müssen früher alle Biere dunkel und sauer gewesen sein. Oder dunkel und säuerlich. Warum? Weil, wie du das beschreibst, es war ja gar nicht, Reinzuchthefe war ja gar nicht bekannt. Reinzuchthefe kam ja erst mit dem Louis Pasteur und mit dem Emil Christian Hansen dann, ne? Alles so, wo du halt heute auch merkst, woher kommen unsere großen Brauereien? So 1870 bis 1890 sind so die großen Brauereikonzerne in Deutschland alle irgendwie gegründet worden. Und vorher war es ja so, dass die Leute halt gar keine Möglichkeiten hatten, irgendwie unterjährig zu kühlen oder wussten einfach nicht Bescheid, wie setzt sich eine Hefe überhaupt zusammen und wie haben die das gemacht? Die haben halt eine offene Gärung betrieben. Ne? Das heißt, die haben letztendlich darauf gehofft, deswegen, man hat ja auch die Hefe, man wusste ja gar nicht, was das ist.
Ja.
So, man wusste, da passiert was, ne? Auch zum Backen und so weiter. Und dann hat man letztendlich irgendwann halt, wie soll ich das sagen, hat man auch gesagt, vielleicht ist das auch was Göttliches, weil das der Gott sozusagen seinen Finger da in die Brühe tunkt und sagt dann, pass auf, da kommt jetzt Alkohol rein, dass du mit mir in Verbindung treten kannst, wenn du dich weglümmelst. Und deswegen, also die Biere müssen früher alle etwas säuerlich gewesen sein, weil es ja gar nicht möglich war, überhaupt sauber so Bier herzustellen, wie das heute in den Großbrauereien auch der Fall ist oder mit den technischen Anlagen. Und warum dunkel? Weil wir haben ja gelernt schon in den anderen Folgen, so ein Pilsener oder so ein Wiener Lager jetzt gerade im Bier-Update, das war halt problematisch dahingehend, dass man gar nicht wusste, wie kann man überhaupt Malz so schonend darren, dass es nicht dunkel wird. Und mit dunklem Malz kann ich halt nur dunkles Bier herstellen. Und als dann die hellen Malze irgendwie zur Geltung kamen, gab es eben auch helle Biere. Und so ist das immer eine Entwicklung. Und früher gab es halt nur dunkle Biere und leicht säuerlich. Also es ist tatsächlich so, dass Bier auch früher öfter vielleicht mal säuerlich war, ja.
Ja, tatsächlich ist es ja auch so, dass diese sauren Biere von früher dann ja so ein bisschen, vor allem durch, was du gerade gesagt hast, dann die hellen Biere und auch die Erfindung der Kältemaschine natürlich, war ja auch schon oft bei uns Thema, so ein bisschen, ja, in Vergessenheit irgendwie auch geraten sind. Und das ist dann aber tatsächlich so, dass da die Craft-Bier-Bewegung vor allem jetzt für verantwortlich, sage ich mal, ich wollte jetzt schon sagen, dran schuld ist, aber es ist ja auf jeden Fall was Gutes, dass die wieder so ein bisschen populärer jetzt werden. Und ich bin auf jeden Fall ein großer Fan, bin sehr froh, dass das so ist. Ja, ich würde sagen, bevor wir jetzt das erste Bier gleich mal hier endlich probieren, würde ich noch gerne von dir wissen, Marvin, was war denn dein Biermoment der Woche?
Oh, mein Biermoment der Woche, jetzt hast du mich wieder erwischt.
Oh, oh. Du wusstest
ja,
doch,
fällt
dass
mir
das
tatsächlich,
kommt.
Fällt mir tatsächlich diese Woche etwas schwieriger, aber dann würde ich doch sagen, wir sitzen ja wieder bei mir im Garten, weil wir genießen das ja sehr in der frischen Luft.
Ja.
Und unsere Nachbarin, die Luise, die ist am Mittwoch 2 geworden.
Oh.
Ja, Und das war mein Biermoment der Woche, als ich dann abends nach Feierabend noch rüber auf den Geburtstag bin. Pünktlich zum fertigen Grillfleisch und den Salaten habe ich dann noch so ein Pilzchen geöffnet. Und das war so mein Biermoment der Woche. Viel mehr gab es eigentlich nicht.
Ja, aber ist doch cool trotzdem.
Ja.
Also ich finde, es sind ja oft so die einfachen, in Anführungszeichen, Dinge, die dann irgendwie so geil sind.
Genau, und die Nichte von meiner Freundin hatte eben auch Geburtstag. Da habe ich es noch nicht hingeschafft, aber da gehe ich heute Nachmittag noch hin, meinen Biermoment der Woche genießen.
Ah ja, siehst du. Wunderbar. Ja, mein Biermoment der Woche war tatsächlich diese Woche ziemlich geil, muss ich sagen, ausnahmsweise mal. Mir wurde übrigens auch gesagt, dass ich sehr oft in den Folgen geil sage. Deswegen sage ich es jetzt nochmal, der war echt geil. Genau, denn ich war ja vergangenes Wochenende in London unterwegs. Und da habe ich mir gedacht, wenn ich jetzt mal in London bin, in England, dann muss ich wirklich doch auch mal so ein Brewdog-Brauhaus. Über Brewdog reden wir auch oft, wir sind ja auch beide große Fans, du noch ein bisschen mehr als ich. Aber ich dachte so, hey, da muss ich jetzt wirklich mal reinschauen. Ja, und dann habe ich da auf jeden Fall erstmal langsam angefangen, ne? Habe erstmal so eine Hazy Jane, so ein Hazy IPA getrunken und was gegessen. Und danach dachte ich mir, hey, komm, jetzt haue ich voll rein. Das Coole, da finde ich auch, dass so wirklich für jedes Bier, auch bei uns gibt es ja meistens irgendwie 0,3 und 0,5 oder sowas. Und da kannst du wirklich ganz viele verschiedene Größen wählen. Es gibt dann irgendwie ein Pint, ein halbes, ein Drittel, zwei Drittel und so. Also wirklich ziemlich gut gemacht einfach. Und da habe ich mich wirklich mal durchprobiert. Die haben ja schon ziemlich geile Sorten gehabt, auch welche, die man jetzt nicht unbedingt hier überall kaufen kann. So. Und mein Favorite war, ich habe jetzt leider vergessen, wie genau es hieß, aber mein Favorite war tatsächlich auch ein Sauerbier von denen, weil das war schon richtig, richtig, richtig geil.
Ja. Ja. Also was ich da so besonders finde an diesen Brewdog-Pubs ist einfach Folgendes. Ich finde, hier in Deutschland ist es so, dass viele Brauereien ja immer nur ausschließlich dann, auch wenn jetzt zum Beispiel gibt es ja so Brauhäuser und so, die dann von Brauereien geführt werden, ne? Die haben in der Regel immer dann ihre Biere und spielen dann dort ihr Sortiment. Aber bei Brewdog ist das so, die holen sich ja immer noch andere Brauereien an die Hähne und unterstützen damit erstens die anderen Brauereien und zweitens sagen sie halt vielleicht auch, okay, das ist echt ein geiles Bier, sowas habe ich nicht, also hole ich es mir mit ins Sortiment. Und diese Biervielfalt und die Nähe zu den anderen Brauern und so, finde ich halt ganz geil. Also es turnt mich an irgendwie, weil ich sage so, das ist Nächstenliebe im Bierbereich.
Ja, ja, ne, finde ich auch, weil ich hatte auch zwei Biere dann bestellt von Brewdog, die dann quasi aus waren. Und dann kam halt auch diese Kellnerin, hat so gesagt, ja, ich habe halt von zwei anderen Brauereien Biere da, die eigentlich ziemlich ähnlich sind. Ich würde dir die einfach geben. Habe ich gesagt, ja, klar, gerne. Und dann hat man halt wirklich auch mal so von anderen Brauereien noch was probiert. Und das ist halt auch cool, um da wirklich seinen Horizont zu erweitern. Aber auch, wie du sagst, einfach diese Biernächstenliebe und die Biervielfalt, so rum, die Biervielfalt wird da super gefördert von Brewdog. Deswegen finde ich einfach richtig, richtig
cool. Aber war auch ein teurer Besuch, oder?
Ja. Ja, ich habe ja noch was gegessen dann auch da und habe irgendwie zwei normale Biere getrunken und dann halt am Ende irgendwie habe ich mir mit der Freundin, mit der ich da war, noch sechs so kleinere geteilt. Und ich weiß gerade nicht mehr, wie viel wir am Ende bezahlt haben, aber es war tatsächlich nicht ganz günstig. Aber ich würde sagen, das war es auf jeden Fall wert.
YOLO, ne?
Ja, ich bin ja sowieso so, sobald ich im Urlaub bin, denke ich mir so, vorher bin ich immer so, ja, ich muss sparen, ich kann nicht so viel Geld ausgeben, aber im Urlaub denke ich mir, hey, ich will noch dahin, ich will noch das, ich will das probieren, ich will da was kaufen, ich will da ein Bier trinken. Also da bin ich ganz entspannt. Aber ja, wie gesagt, das hat sich auf jeden Fall gelohnt. Und da bin ich auch froh, dass ich da war.
Sehr, sehr schön. Das freut mich.
Ja, mich auch. Ich würde sagen, jetzt haben wir so viel geredet, wir probieren einfach mal das erste Bier. Wir haben hier eine Berliner Weiße von Berlo aus Berlin, natürlich wieder passend, ist ja klar. Ich fange mal kurz an mit den Hard Facts und zu dem Rest können wir später ein bisschen kommen, weil ich muss jetzt gleich wirklich mal einen Schluck trinken, sage ich dir ganz ehrlich. Genau, die Berliner Weiße ist in der Regel hell, so ein bisschen strohgelb, trüb und ist obergärig gebraut. Hauptsächlich wird sie aus Weizen- und Gerstenmalz gebraut, schmeckt natürlich wie der Name oder... Der Name sagt es nicht, aber wir sind ja bei Sauerbier, schmeckt so ein bisschen sauer, trocken, hat auch manchmal so ein bisschen erdige Noten. Ja, dann sind wir bei dem Alkoholgehalt, meistens so zwischen 2% und 4% Alkohol, was ich ganz cool finde, weil es ist sehr, sehr schlank, So, und das ist eigentlich für den Sommer auch, vor allem wenn es heiß ist, ziemlich ideal.
Ich muss sagen, es ist sehr, sehr schank, weil es ja ein Schankbier dann auch damit.
Es ist sehr, sehr schank. Ja, ich mag ja Wortwitze, der war auch tatsächlich gar nicht so schlecht.
Danke.
Und bei der Stammwürze sind wir zwischen 7 und 8 Grad Plato in der Regel. Und was ich cool finde, es hat einen ziemlich hohen Grad an Kohlensäure, was ja dann auch, wenn du halt wirklich richtig durstig bist, so wie wir jetzt, ganz geil ist. Was ich oft gelesen habe im Zusammenhang mit der Berliner Weißen, der Geschmack und gerade dieses Kohlensäurehaltige wird als crisp beschrieben, crisp und erfrischend. Und das finde ich eigentlich ziemlich passend. Ob das jetzt hier in dem Fall bei der Berliner Weißen von Berlo auch stimmt, das probieren wir jetzt mal, würde ich sagen.
Ja, kurz zur Ergänzung, Berliner Weiße ist ein ultra spannender Bierstil. Und du kannst da, glaube ich, Tagesseminare drüber halten, was da alles dahinter steckt und wie das zustande gekommen ist und wie was, ne, das eine so ins andere ging. Und ich finde es aber wirklich ganz interessant, weil der Bierstil halt tatsächlich auch so ein bisschen in Vergessenheit geraten ist, obwohl es so eine riesen Historie hat. Und hier wird auch bei Berlo auf der Flasche geschrieben, Champagne du Nord. Und das gibt es ja auch irgendwie, den Brüsseler Champagner, das machen wir dann in einer der anderen Folgen. Also das Sauerbier ist sozusagen der Champagner des Bieres.
Und das finde ich sehr passend.
Genau, und jetzt machen wir die Flasche auf.
Genau.
Dankeschön fürs Mikrofon halten.
Sehr gerne.
Ja, willst du mal...
Ja, also ich finde schon die Beschreibung als strohgelb und trüb passt eigentlich hier in dem Fall wie die Faust aufs Auge. Also es ist wirklich strohgelb, natürlich auch getrübt. Die Schaumentwicklung war jetzt gar nicht mal so krass, ne? Mm-mm. Aber ja, sieht auf jeden Fall.
Du siehst ganz nur, dass gut es aus. Extrem feinporig ist und auch beim Einschenken, das ist ja schon so ein Indikator für einen höheren Kohlensäuregehalt. Ich finde aber auch, du hast gesagt, es ist etwas trüb, ne? Aber es ist immer noch nicht so extrem trüb. Also es hält sich noch in Grenzen. Also es ist ganz gut austariert, finde ich. So. Näschen.
Das finde ich jetzt ganz cool tatsächlich. Ich fange gerade einfach schon mal an, während du noch riechst. Auf der Flasche steht ja auch vorne an der Seite am Etikett Tart, Apple und Lemon. Und ich finde, danach riecht es auch ziemlich. Also ich erkenne auf jeden Fall... Den Apfel riecht man ziemlich gut raus, Zitrone auch, bisschen, ja, so Zitrusfrucht halt einfach.
Ja, es hat halt auch so ein bisschen was von Apfelessig irgendwie, ne? Also, aber nicht in einer penetranten Art und Weise, sondern in einer angenehmen.
Genau.
Und das wird es, glaube ich, auch ganz, ganz gut beschreiben. Also es riecht aber schon mal sehr erfrischend und ich bin mal auf den Geschmack gespannt.
Prost.
Prösterchen. Ja.
Ja.
Das ist halt geil, ne? Weil jetzt wieder mein typischer Spruch, aber es ist einfach so, es ist halt das Setting. Ja. Trinkst du das jetzt im November, wenn es regnet und kalt ist? Nicht unbedingt, ne?
Nee.
Ist es jetzt so arschwarm, wie es im Moment ist und das geiles Wetter und wie auch immer, ist das doch viel geiler, so ein Bier zu trinken, wie jetzt ein dunkles oder selbst ein hopfenbetontes Pale Ale oder irgendwie sowas. Ist doch mega. Also es ist einfach schlank, erfrischend, es lässt sich gut trinken, es hat diesen Säureeindruck, aber der ist nicht zu krass. Er könnte vielleicht noch ein Tick dezenter sein, aber das ist schon Jammern auf großem Niveau. Und ich finde es halt einfach cool, hinten auf der Flasche steht ja auch drauf, IBU 5, also ist eigentlich so mit das niedrigst bekannteste gehopfte Bier, was ich kenne. Ja. Und ich finde auch die 4%, das ist für das Wetter auch angemessen irgendwie, weil du brauchst ja nicht immer Biere mit 5-6%, ne? Davon kannst du auch mal 2 Flaschen trinken, ohne dass du es merkst, ne?
Ja.
Und finde ich einfach cool. Und Berlo allgemein, coole Brauerei, sitzt in Berlin, du hast mir erzählt, du gehst bald auf Schulung nach Berlin, das wäre ja schon mal eine tolle...
Das steht auf meiner Liste, ja.
Genau, da mal hinzugehen. Und ja, also ich finde die schon echt cool. Die sind auch ganz gut distribuiert mittlerweile hier so bei uns in Kaufland und überall, wo du dann immer wieder sagen musst, gut, die brauchen das halt, diese Listungen, ne? Ich weiß halt nicht, ob es dann so gut läuft. Keine Ahnung, kann ich nicht beurteilen. Aber es ist auf jeden Fall eine, sag ich mal, schon mehr klassische Craft-Beer-Brauerei in Deutschland mit einem sehr guten Ruf und auch tollen Bieren.
Mhm. Ja, ich habe ja schon mal gesagt, wo wir gerade dabei ein bisschen sind bei der Distribution. Ich kaufe ja meine Biere meistens bei Globus im Getränkemarkt, in der Craft-Bier-Abteilung dann auch. Und da sind aber tatsächlich die Regale von Berlo und auch von Brewdog meistens leer. Also ich gehe mal davon aus oder hoffe mal, dass es dann auch wirklich daran liegt,
dass sie gut gekauft werden. Ja, das ist dann wegen so Spinnern wie wir. Also weil ich ja nicht immer, aber auch öfter. Also ich bestelle eigentlich mittlerweile viel bei der Bierothek, weil es einfach sehr angenehm ist und du natürlich nochmal eine andere Auswahl hast. Mm. Aber ich gehe auch oft in den Globus und kaufe dort die Regale. Aber die werden ja langsam abgebaut, ne? Also es wird ja weniger. Also die Auswahl wird auch sinken. Ich war in Kaiserslautern vor 2-3 Wochen und da hat er zu mir gesagt, ja, wir bauen jetzt ein Stück Regal auch zurück. Deswegen sind Biere im Angebot und so. Und ja, also diese Vielfalt, diese extreme Vielfalt, die dort in dem Globus und so ist, die wird, glaube ich, auch nicht mehr so bleiben, weil die, glaube ich, dort Geld wechseln, weil da viel auch abläuft und so. Ne? Aber ist nur mein Eindruck und das Problem ist halt, es erklärt dir auch keiner. Trinkst du jetzt eine Berliner Weise und hörst dir unsere Folge an, macht das auch Sinn, dann ne, trinkst du eine Berliner Weise, wenn du zu Hause sitzt und hast dir die Flasche geholt, weil sie cool aussieht und dann schützt es weg, weil du sagst,
ja.
Kannst du nicht trinken. Ne?
Das ist halt echt so. Die Geschichte quasi macht halt auch echt immer viel aus.
Ja spannend ist auch, was du eingangs gesagt hast, also Milchsäurebakterien. Das ist ja eigentlich das Ausschlaggebende, als du eben früher auch nicht die Möglichkeit hattest, irgendwie mit Reinzuchthefe oder so zu arbeiten. Dann hast du auch zum Teil diese Milchsäure eben bei der Nachgärung dazugegeben. Also irgendwie nochmal ein bisschen Milchsäurebakterien oder Hefe letztendlich, irgendwie so wilde Hefe mit nochmal in die Flasche rein. Ich weiß nicht genau, wie die das machen. Also da bin ich zu weit weg vom Herstellungsprozess von Berliner Weiße. Aber es ist auf jeden Fall cool und ich finde auch, das Produkt braucht überhaupt keinen Sirup.
Nee, ne? Das finde ich nämlich auch, weil als ich zum ersten Mal Berliner Weiße getrunken habe, ich kannte das vorher, also hatte davon gehört, habe es auch, glaube ich, auch selbst damals noch nicht mit Sirup getrunken. Und habe dann mir so eine pure Berliner Weiße geholt und ich dachte halt dann auch so, hey, schmeckt doch gut, warum brauche ich da jetzt Sirup noch dazu? Ich habe tatsächlich gelesen, das fand ich irgendwie ganz interessant, obwohl ich mir vorstellen könnte, dass das vielleicht auch ein Mythos ist oder dass man das vielleicht auch nicht so genau mehr überliefern kann. Aber ich komme gleich noch ganz kurz zu ein bisschen mehr History-Background zur Berliner Weißen. Ich habe gelesen, dass man früher angefangen hat, Sirup da rein zu tun, um das auch Kindern schmackhaft zu machen. Und das weiß ich jetzt nicht. Ich glaube, da wäre es mir ein bisschen lieber, wenn das ein Gerücht wäre, weil das finde ich dann halt krass.
Also was ich gehört habe, ist eigentlich, dass das so ein Gag war von einem cleveren Gastronom, weil die Berliner Weiße so ein bisschen am Sterben war, dass keiner mehr wollte. Und dass der dann letztendlich dann auch die bunten Farben da, so Waldmeister und so, mit ins Bier gebracht hat, ne? Und so schöne, diese großen Gläser, die man so kennt, diese Kelche, ne? Dass das einfach so ein Gag war. Also, dass das auch da so ein bisschen raus entstanden ist. Aber das ist ja auch das, was ich halt so sag, ne? Berliner Weiße jetzt nochmal mit Früchten, so wie die Belgier das machen, mit dem Krieg oder dem Framboise oder wie auch immer. Das ist doch viel cooler, als wenn du da jetzt Monin, Sirup reinschüttest, irgendwie Waldmeister-Sirup, weil dann schmeckt das wieder so künstlich, finde ich. Und ja.
Genau,
gut, nee, gut.
Davon bin ich auch kein Fan. Ich erzähle mal noch kurz so ein bisschen was zum historischen Background einfach. Was auch ganz wichtig ist, natürlich, die Berliner Weiße ist auch so ein bisschen ein stadttypisches Getränk, was ja heute dann auch wirklich für Berlin steht. Und ich muss sagen, ich weiß nicht, ob dir da mehr einfällt, aber so viele kulinarische Highlights, die man so mit Berlin verbindet, gibt es ja jetzt gar nicht. Mir fällt da die Currywurst ein. Aber sonst,
hätte ich jetzt auch gesagt.
Ne?
Currywurst und Döner.
Ja, gell, aber so sonst gibt es irgendwie.
Ja, also ist halt krass. Berlin hat, wir waren dort auf der Jahreshauptversammlung der Biersommeliers letztes Jahr und ich war da total beeindruckt, weil da gibt es mittlerweile richtig geile Brauereien. Ne? Also wo auch richtig was entstanden ist, auch mit, da gibt es ja auch den großen Brewdog-Laden noch, etwas außerhalb von Berlin, eine riesen Hütte. Dann hast du dort Lemke, dann hast du Braufaktum, das ist richtig geil gemacht dort. Also das ist schon, da muss man mal hinfahren, das muss man mal gesehen haben, weil das ist Craft-Bier halt auf hohem Niveau im Sinne von, es ist einfach pompös, ne?
Ja.
So wie man sich, eigentlich ist das so ein bisschen Amerika-Style. Wenn du so an die West Coast, San Diego oder L.A. oder so fährst und guckst dir da diese Craft-Brauereien an, so ähnlich ist das dort eigentlich. Ne?
Geil.
Und das ist halt krass, weil du siehst sowas halt hier im Süden nicht. Also du findest sowas, klar in Bayern, ne, oder in München oder so, okay. Aber das hat dann nochmal genauso wie Hamburg, hat Berlin dann einfach nochmal so ein bisschen diesen Touch, ne? Dieses Großstadt-Touch irgendwie, ohne dieses Bayerische halt mit den Lederhosen und dem ganzen Zeug, ne? Ja, Stereotyp, ja. Aber war auch überhaupt nicht böse gemeint, aber ist halt so.
Ja, nee, aber ich finde das finde ich voll witzig, dass du das sagst, weil ich habe ja manchmal von der Arbeit aus auch irgendwie so Interviews mit Künstlern, mit Sängern und Bands und so, wo dann viele halt auch irgendwie aus England oder aus der USA kommen. Und da sagen halt auch viele, wenn man so fragt, ja, woran denkst du so, wenn du an Deutschland denkst, sagen die meisten schon wirklich Bier, aber viele dann auch im gleichen Zug, ja, und Schnitzel und Lederhosen und so und Brezen. Und dann denke ich mir immer so, ja, okay, cool.
Alles klar.
Ist halt schon ein Klischee. Aber ja, deswegen finde ich das ganz geil, dass das in den anderen Großstädten dann ein bisschen anders auch ist. Genau, die Berliner Weiße ist so um das 16. Jahrhundert rum entstanden und ist eine Mischung tatsächlich aus deutschen, französischen beziehungsweise halt belgischen Braustilen. Und hat sich halt einfach so über die Jahrhunderte hinweg so ein bisschen weiterentwickelt und auch verändert. Aber diese säuerliche Note war halt schon immer wirklich, ja, Bestandteil davon und halt einfach auch wichtig. Du hast ja eben schon gesagt oder vorgelesen auf dem Etikett, Champagne du Nord wurde tatsächlich von Napoleons Truppen, die in Berlin stationiert waren, als Champagner des Nordens betitelt. Und ich meine, das ist halt wirklich was ziemlich fancy klingt. Vielleicht sollte man Berliner Weiße mal als Champagner des Nordens verkaufen und deklarieren. Aber ja, das ist auf jeden Fall, finde ich, schon ziemlich passend. Die Blütezeit war dann so ungefähr im 19. Jahrhundert. Da gab es mehr als 50 Brauereien, die insgesamt 1 Million Hektoliter Berliner Weiße pro Jahr produziert haben, was ja schon ziemlich krass ist. Und man sagt halt heute auch, dass die Trinkwasserqualität damals ein bisschen so zu wünschen übrig ließ und dass deshalb auch oft die ärmeren Bürger dann stattdessen zur Berliner Weißen gegriffen haben und diese dann tatsächlich in Eimern in der Brauerei abholten und zu Hause fertig reifen ließen. Also ich glaube, das wäre dann vielleicht höchstens noch so ein Teil, wo man sagen könnte, okay, da hat man das vielleicht wirklich Kindern irgendwie dann gegeben, wenn die Trinkwasserqualität halt wirklich beschissen war, sage ich mal, aber ja. Trotzdem war es halt aber auch kein Bier, was ja auch ziemlich wichtig ist zu sagen, kein Bier so der Unterschicht, sage ich mal, sondern es war auch so ein Bier der Obrigkeit, wie wir so oft schon gesagt haben. Es gab nämlich damals sogenannte Weißbier-Salons, wo die Weiße dann aus diesen typischen Kristallpokalen, die auch heute diese Berliner weiße Schalen sind, getrunken wurden. Und ich meine, das stelle ich mir halt schon ziemlich geil vor, ne? Wenn du da sitzt in einem Weißbier-Salon und dann aus einem Kristallglas.
Noch der Wirt im weißen Kittel, ne? Ja, ne? Wie Salt Bay am Einschenken. Ja, cool.
Aber echt, ne? Da fühlt man sich halt schon ein bisschen fancy. Ja. Vielleicht sollte man das mal heute nochmal machen. Ja. So ein Weißbier-Salon statt
Ja, Brauhaus. Das ist ja das. Weißt du, die Leute, die lechzen ja nach sowas.
Schon,
die,
ja.
Nach Ritualen, nach irgendwas, wo du einfach sagst, so, da erlebe ich halt was, ne? Event, Erlebnis, Gastronomie. Deswegen, das macht ja kein Mensch, weil die all, ja, ich weiß nicht, weil die auf sowas einfach auch nicht kommen.
Ja.
Ist keiner kreativ. Es gibt nur wenige, die das wirklich auch mal durchziehen und das mit Riesenerfolg dann. Es fängt ja schon an, ich erkläre meinen Kunden oft, pass auf, holt euch eine Kühltruhe, eine Gefriertruhe, nehmt eure Biergläser und packt die in diese Gefriertruhen. Und wenn ihr dann dem Gast ein eiskaltes Bier serviert im gefrorenen Krug, zahlt er auch einen Euro mehr und das bleibt dem in Erinnerung.
Mhm.
Dann sagt er, ey, das ist doch da, wo es das eisgekühlte Bier aus dem Tonkrug, der eingefroren, oder selbst wenn es nur ein Schoppeglas ist, ist ja egal. Aber es macht halt einfach keiner. Und genauso ist es halt auch mit der Berliner Weiße so, ne? So servier das Ding doch einfach mal. Ich war auf einer Veranstaltung, Firmenveranstaltung, da haben wir so Biertasting gemacht und das hat fast keiner angenommen. So. Das war eher so stationsweise aufgebaut.
Mhm.
So, und dann habe ich irgendwann gedacht, es kam gar keiner so richtig zu meinem Stand, waren auch viele Frauen da. So, und was habe ich gemacht? Ich habe einfach ein Sauerkirschbier, also ich glaube, es ist ein Lindemannskrieg oder so gewesen. So, und habe Sektgläser geholt und habe das Krieg einfach in Sektgläser gefüllt und bin mit dem Tablett draußen rum und habe gesagt, habt ihr Lust, ein Bier zu trinken? Und da haben die mich alle angeguckt, hey, das ist doch kein Bier. Habe ich gesagt, probiert doch mal. Und da haben die probiert und dann waren die auf einmal alle an meinem Stand. So, aber du musst halt einfach mal so überlegen, okay, wie kann ich was anders machen als andere? Ne? Interesse wecken und dies und jenes, aber egal.
Ja, so. Das stimmt. Aber wie du sagst, hast du ja eben schon erwähnt mit wir sitzen draußen und so, das lebt halt echt vom Setting. Und klar, wenn halt sonst jemand eine Berliner Weiße trinkt und denkt, boah, das Bier ist sauer, das ist bestimmt schlecht, ich schütze weg. Aber wenn du dann halt im Gegenzug denkst, du könntest jetzt auch in so einem Salon sitzen, aus so einem Kristallglas trinken oder halt irgendwo geil draußen wie wir jetzt. Ist halt komplett was anderes.
Ist einfach ein Setting-Ding, ne?
Komplett, also, ja. Voll schade, dass man das halt wirklich nicht mehr nutzt. Ja. Ja. Aber vielleicht kommt ja irgendwann, vielleicht hört uns ja jetzt jemand zu und denkt, die haben recht.
Das ist doch genauso wie mit dem Aperol-Ramazzotti-Zeug und so. Weißt du, warum wird das getrunken? Ah ja, wenn das aus einem Plastikbecher ausgeschenkt werden wird, ne, dann wird das auch keine 8 Euro, wird da keiner dafür bezahlen. Aber wenn das halt in einem geilen Glas ist, mit Eiswürfeln, wo es Glas beschlägt, mit schöner Garnitur, ne, eine Orange oder was weiß ich da drin, das sieht ja auch geil aus. Bezahle ich halt auch 7 Euro, ne, so, oder 8.
Das stimmt.
Ja. Frechheit eigentlich.
Ja,
aber
das
egal.
Stimmt.
So.
Genau. Ja, noch kurz zuletzt, ne, was natürlich hast du ja auch eben schon kurz angeschnitten, was super interessant ist bei der Berliner Weißen, dass halt auch, was die Gärung anbelangt, wird ein Mischverfahren verwendet. Das habt ihr vielleicht auch in unserer Folge zum Thema obergärig, untergärig schon gehört. Normalerweise wird ja quasi nur noch ein Hefestamm, entweder obergärig oder untergärig, verwendet. Aber statt einem definierten Hefestamm wird hier tatsächlich, wie früher eigentlich üblich, Mischhefe verwendet. Also es ist ein super komplexer Gär- und Brauvorgang. Und das Bier gärt dann letztendlich am Ende auch in der Flasche weiter. Und das fand ich eigentlich irgendwie auch ganz cool. Ne? Ist ja auf jeden Fall auch ein interessanter Fact. Ja, aber wie du gesagt hast, du hast ja auch gerade schon so schön ja gesagt, kommen wir doch vielleicht einfach mal zum nächsten Bier. Wir sind ja nicht zum Spaß hier, ne?
Zur Gose.
Zur Gose. Ja, da bin ich auf jeden Fall auch schon mal sehr gespannt, denn die Gose, die ich heute mitgebracht habe, habe ich tatsächlich vorher noch nicht probiert. Oh, krasser Schaum. Vielen Dank.
Ja, ist fast schon aus der Flasche rausgesprudelt.
Mm.
Schön.
Schön.
Sieht auf jeden Fall mal toll aus.
Genau.
Hat tatsächlich so ein bisschen die Farbe von einem Witbier.
Ja.
Also auch so ein helles, trübes Gelb irgendwie, ne?
Stimmt.
So bananig, Bananengelb.
Ja, ist echt so ein Bananengelb.
Ja. Und ja, Schaum auch mega, ne? Haben wir ja gerade schon gesagt.
Ja.
Also
der
wahrscheinlich extreme
krass.
Rezenz, ne? Also extrem spritzig auch irgendwie. Und vom Geruch her. Boah, tue ich mich schwer.
Also ich finde, man riecht auf jeden Fall so im Vergleich zur Berliner Weißen jetzt mehr so einen säuerlichen Geschmack schon raus.
Ich hätte jetzt auch gesagt, so ein bisschen Zitrus und so, mhm, aber du hast auch sowas gar nicht so Intensives. Also so
so ein bisschen, würde ich sagen, also dazu kommen wir gleich noch, riecht man schon auch dieses Salzige raus, oder?
Ja, das würde ich auch sagen, mhm. Aber das ist so... Ist halt so ungewohnt, ne?
Ja,
da haben wir es ja davon gehabt, dass
komplett.
Es halt einfach eine Gose ist für mich. Ich habe auch schon vielleicht 4 oder 5 Gose oder so getrunken. Aber das ist halt extrem, wie soll ich das sagen, extrem selten vorgekommen.
Ja.
Und dann ist das jetzt erstmal wieder sehr ungewohnt, ne? Wo du mit den anderen Bierstilen, mit denen du öfters in Berührung kommst, auch anders irgendwie umgehen kannst, ne? Aber ich bin mal auf den Geschmack gespannt. Lass uns einfach mal
genau,
probieren.
Genau, lass uns mal probieren. Prost. Mhm.
Ja, das ist halt krass jetzt, ne?
Das
also
ist
du hast
krass.
Du hast halt, ich habe ja bestimmt schon öfters mal so die Zusammensetzung der menschlichen Zunge erklärt,
mhm.
Dass du vorne im vorderen Bereich eher die höchste Dichte an Geschmacksknospen für Süße hast und im hinteren Bereich für Bittere. So, und dann habe ich manchmal so beiläufig immer gesagt, und säuerlich und salzig kriegst du an der Seite der Zunge mit. Und das hier ist echt extrem salzig.
Mhm.
So habe ich das auch, ich habe das anscheinend noch nie getrunken, aber das ist eigentlich somit das salzigste Bier, was ich jemals getrunken habe.
Ja, davon war ich gerade auch überrascht tatsächlich. Also ich wusste ja, dass wahrscheinlich was Salziges so ein bisschen kommt, aber das ist krass.
Und vor allem durch diesen hohen Kohlensäurengehalt, ne, ist das eigentlich noch spritziger und intensiver, krasser.
Ja.
Also so, ne, es perlt so ein bisschen wie Sekko oder wie Cremant oder so. Ne?
Komplett, ja.
Und dann hast du dieses Salzige, also das ist eigentlich ein ganz anderes Geschmackserlebnis als bei den anderen, die mal so...
Ja, deswegen, ich finde es aber eigentlich ganz geil. Wir haben übrigens, das haben wir glaube ich noch nicht gesagt, ne, wir haben die Elbe-Gose von der Kerwieder Kreativbrauerei aus Hamburg. Also quasi unsere beiden großen Bierstädte, sage ich mal, haben wir heute mit Berlin und Hamburg abgedeckt. Ich lese mal ganz kurz, was hinten drauf steht. Elbe, fast wäre die Gose, einer der ältesten Bierstile der Welt, komplett von der Bildfläche verschwunden. Aber nun ist sie zurück und begeistert durch eine milde, weißweinartige Säure, eine leichte Gewürznote und eine spritzige Frische. Wir haben unsere Elbe-Gose mit Salz aus der Sylter Meersalzmanufaktur gebraut. Ja, anscheinend mit viel Salz von der Sylter Meersalz.
Ist schon sehr salzig, ne?
Ja, aber ich muss sagen, ich finde es nicht irgendwie ich finde es nicht schlecht. Ich finde es trotzdem irgendwie noch angenehm, aber krass. Und ich finde es halt auch richtig geil, weil man damit ja überhaupt nicht rechnet irgendwie. Also selbst wenn du weißt, dass die Gose von Salz, von einem salzigen Geschmack, sage ich mal, ausgezeichnet wird. Trotzdem ist es irgendwie...
Bei mir hat das jetzt zu Folgendem geführt. Celine musste auch gerade kurz lachen.
Ja.
Oder zumindest hat sie sich verkniffen. Ich habe jetzt gerade das ganze Glas irgendwie geäxt, weil ich mal gucken wollte, irgendwie, weil mich der Geschmack so, überfordert, weil ich es so gar nicht kenne. Ich kenne das nur so leicht, dass ich jetzt einfach mal probieren wollte, so, ja, schmeckt das jetzt wirklich so, schmeckt das jetzt wirklich so? Und da habe ich gerade einen großen Schluck genommen und schon mal das Gläschen leer. Ja, Wahnsinn, cool.
Ja.
Ich bin jetzt aber die ganze Zeit am Überlegen, was man da zum Beispiel dazu essen könnte oder so.
Das wäre schon eine interessante Frage. Was hättest du jetzt zur Berliner Weißen gegessen?
Berliner Weiße, boah, was hätte ich dazu gegessen? Irgendwie, ist ja so säuerlich, ne? Dunkles Bratengericht, nee, Quatsch. Nee, irgendwie so einen schönen Sommersalat oder so. Ist, glaube ich, ganz cool, mit ein paar Früchten dabei, ne? So Erdbeere und so,
bisschen Melone.
Melone wird da, glaube ich, auch und so. Ich glaube, das wäre ganz cool so dazu. Bei dem jetzt, bei der Gose, was passt denn gut zusammen? Also was ein bisschen salzigeres essen. Was hast du denn da? Was gibt's denn da? So ein Risotto oder sowas oder bin da recht inspirationslos.
Inspirationslos.
Wir können ja aber wir machen uns mal schlau, was gut zu so einer Gose passen wird. Ah, guten Käse oder sowas könnte da gut dazu passen.
Das kann ich mir schon vorstellen.
Ja, so ein bisschen gereifter Käse oder so, ne? Sowas wäre, glaube ich, ganz cool. Ansonsten.
Ja.
Aber lecker. Also irgendwie lecker, ganz anders. Also das werde ich auf jeden Fall jetzt auch bald in meinen Tastings mal aufnehmen.
Ja, gerne, mach das mal.
In der nächsten Folge werden wir auch tatsächlich dann einen Bräuhahn probieren eine Göse.
Ja.
Und das sind dann natürlich auch wieder zwei Bierstile, die von denen noch nie ein Mensch gehört hat. Und wir wollen ja gar nicht so wir haben uns ja überlegt, was wir mit dem Podcast wollen. Wir wollen ja gar nicht so diese freaky Craft-Bier-Trinker abholen, weil den fällt nämlich auf, dass wir vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle, wir wollen ja nicht, dass die Leute mehr über Bier wissen als wir, ne? So, das ist eigentlich
der
Punkt.
Das ist uns unangenehm, ne? Also wenn ihr mehr wisst als wir, dann schaltet jetzt ab, hört nie wieder zu.
Bitte nicht.
Scherz.
Nee, auf jeden Fall wäre es halt, ist es aber trotzdem cool, wenn man, glaube ich, mal Biere irgendwie von denen gehört hat. Und wenn wir müssen das halt so ein bisschen vermarkten, ne? Dass die Leute das auch mal probieren können, dass sie auch wirklich zu Hause dann mal sagen, ey, ich bestelle mir jetzt irgendwo, wir müssen vielleicht irgend so einen Vertriebskanal mal aufmachen, wo du sowas auch mal bestellen kannst, ne?
Ja.
Um das dann auszuprobieren. Aber kriegen wir bestimmt alles hin. Wir sind ja immer noch am Anfang. Wir machen das jetzt seit 4 Monaten.
Ja.
Dafür haben wir schon echt viele Folgen gemacht und so, muss
Deswegen.
Ich sagen. Also schon cool.
Es macht immer noch Spaß, das ist ja ganz wichtig.
Ja, und wir haben ja noch ungefähr 130 verschiedene Bierstile, die es zu entdecken gibt. Also wir haben noch ein bisschen was vor uns.
Genau.
Und ja, fand ich aber jetzt sehr gut. Und jetzt bin ich noch gespannt. Du hast bestimmt auch noch ein bisschen Geschichte von der Gose, oder?
Erstmal habe ich einen Fun-Fact für dich. Das fand ich irgendwie voll witzig. Wusstest du, dass die Gose ihren eigenen, in Anführungszeichen, Feiertag hat?
Nee.
Nee. Am 17. November feiert man tatsächlich den Happy Gose Day. Nicht zu verwechseln mit dem Happy Goose Day. Das ist nämlich die ganz auf Englisch. Schreibt man nur mit 2 O, die Gose schreibt man nur mit 1 O. Aber ja, die Gose hat tatsächlich am 17. November ihren eigenen Feiertag. Das fand ich irgendwie echt cool.
Wo?
Es
Goslar
heißt offiziell International Gose Day. Also
okay.
Happy Gose Day und wird international gefeiert anscheinend. Kam angeblich so ein bisschen von der Craft-Beer-Bewegung aus Amerika tatsächlich rüber. Aber finde ich cool. Mhm. Also vielleicht werden wir da mal feiern dieses Jahr am 17. November.
Cool, hört sich gut an.
Machen wir mal ein Gosefest.
Da ist auch nichts mehr, ne? Am 17. November.
Ja, deswegen, das ist halt ja, ganz
da geil, haben wir, ne? Zeit.
Aber da ist vielleicht auch nicht so unbedingt die Zeit, wo du halt so eine Gose trinkst, ne? So ein Sauerbier. Aber naja. Ja, wie gesagt, kommen wir kurz zu den Hard Facts und dann noch so ein bisschen Background. Also wir haben ja jetzt schon viel von Salz geredet, denn die Gose wird üblicherweise mit Salz und Koriander gewürzt. Die Legende besagt tatsächlich, dass der Fluss, das war nämlich auch die Gose bei Goslar, also der Fluss heißt Gose, dass das ursprüngliche Brauwasser in dem Fluss relativ salzig war und man deswegen halt auch heute noch die Gose, wenn man sie halt dann auch woanders braut, mit Salz versetzt. Ja, die Farbe ist so ein bisschen trüb, schieferhaft gelb, was finde ich auch, wenn wir uns jetzt die Gose hier im Glas angucken, ganz gut passt. Vom Alkoholgehalt ist man so ungefähr bei 5-6%. Die wir jetzt hatten, die Elbe-Gose, hat, glaube ich, ja, 4,7%, also fast 5. genau, und der Geruch erinnert an Apfel, steht hier. Finde ich, ja, nicht ganz unpassend. Riech mir nochmal ein bisschen. Also jetzt nicht so krass, dass man sagt, das riecht super apfelig, aber rausriechen kann man den schon. Genau, es ist mäßig durchsäuert. Finde ich jetzt im Vergleich zu Berliner Weißen schon auch weniger säuerlich, würde ich schon sagen. Und mit Pflaumen und Kräuternoten, ja, so ein bisschen trocken, spritzig, aber auch erfrischend durch dann halt auch die Milchsäure wie bei der Berliner Weißen. Ursprünglich kommt die Gose aus Goslar und ist halt eben nach dem Fluss der Gose, die durch Goslar fließt, benannt, habe ich ja schon erwähnt. Und ja, bevor dieser Bierstil durch die Craft-Bierbrauer dann wieder entdeckt wurde, war eine Zeit lang auch mal Leipzig die Gose-Hauptstadt. Und der Harz war auch quasi so das Hauptverbreitungsgebiet der Gose. Was ich dann super interessant auch fand, der deutsch-römische Kaiser Otto III., der hat angeblich schon vor über 1000 Jahren liebend gerne Gose-Bier getrunken. Also wer kann es ihm verübeln? Es ist ja auch ganz geil. Die erste urkundliche Erwähnung der Gose stammt aber aus dem Jahr 1332. Und in den darauffolgenden Jahrhunderten, ja, war es halt so ein ziemliches Auf und Ab um die Gose. So um 1900, ähnlich wie auch die Berliner Weiße, war halt da auch der Höhepunkt erreicht. 1945 dann, nach dem Zweiten Weltkrieg, wurden aber leider also aufgrund der hohen Reparationszahlungen auch nach dem Zweiten Weltkrieg einige Brauereien geschlossen, weil die ja schon zu der Zeit, muss man sich vorstellen, zu den Sachen gehörten, auf die man vielleicht dann am ehesten mal verzichten konnte. Und die Gose hat so ihren Tiefpunkt dann damals eigentlich erreicht. Ja, und wie eben auch schon erwähnt, die Craft-Bier-Welle hat dann die Gose quasi wieder aus der Versenkung geholt. Und jetzt kann man die auch tatsächlich wieder in jedem gut sortierten Bottleshop, vielleicht sogar in manchen Getränkemärkten finden. Und ja, also ich würde sagen, das lohnt sich auf jeden Fall, die mal zu probieren.
Das finde ich ganz interessant, wenn du jetzt die zweimal gegenüberstellst. Du hast natürlich wieder so einen Faktor. Ich habe vor ein paar Jahren, als ich da einen Roadtrip in den USA gemacht habe, war ich ja da in diesem Arts District in L.A. und habe mir ein paar Brauereien angeguckt und die hatten allesamt die hatten auch dann ihre Schiefertafeln dort, ne, wie man es so kennt von den Craft Beer Bars, 20 verschiedene Biere drauf und da waren auf jeden Fall immer Berliner weiße Style, was weiß ich, ne?
Geil.
Große hat man da eigentlich weniger gesehen. Ich verstehe aber auch warum, weil Berliner Weiße ist auch so was Reißerisches, ne? Also so, wer weiß, dass eine Gose aus Goslar kommt, weißt du, das ist so die 125.000 € Frage bei Wer wird Millionär, ne?
Könnte,
so, ja. Ja, und so, wo kommt die Berliner Weiße her, wäre so die 50 € Frage, ne? Also so, und das strahlt dann halt so ab, dieses Berlin und ja, Großstadt und dies.
Das ist halt schon, und wer kennt halt in Amerika Goslar, ne? Das
ja, so ist es. Und, ja. Also ich selbst war auch noch nie in Goslar.
Ich auch nicht.
Oder, ja, also aber trotzdem. Hat sicherlich, und das ist auch ganz spannend, ne, wenn wir jetzt mal überlegen, wo kommt das Wiener Lager her, wo kommt das Pilz her, wo kommen die Hellen her, 500 Jahre später, wie so eine Gose.
Ja.
Also das ist halt ein traditioneller Bierstil, der keinerlei Relevanz auf dem deutschen Markt hat. Also
leider,
keinerlei.
Ja. Ja.
Und ist aber der einzige mir bekannte Bierstil, der eben dieses Thema des Salzgeschmacks irgendwie aufgreift.
Ja,
ne? Das trocknet stimmt. Ja auch. Ne? Also es ist ja so, Salz ist ja schon was, wie wenn du jetzt im Meer irgendwie Salzwasser trinkst. hast du gleich auch so ein belegtes, trockenes Mundgefühl und da ist das genauso. Ne? Und durch diese Spritzigkeit wird das noch so ein bisschen erfrischender. Ja. Aber eigentlich ist es halt so. Es ist eigentlich sowas wie, vielleicht habe ich mein Glas auch geäxt, weil ich irgendwie Durst gekriegt habe, weil es halt so salzig war. Ne? Also ja, alles gut. Aber finde ich ganz spannend. Und ich fand es auch jetzt vor allem mal überragend, dass wir mal so zwei Biere probiert haben, die auch mal ein bisschen was Ausgefalleneres waren, aber nicht in die IPA-Richtung, sondern in die Sauerbier-Richtung.
Ja, und ich muss sagen, ich bin halt echt super dankbar da auch nochmal an die Craft-Beer-Bewegung, dass die tatsächlich jetzt sich auch dann wieder so eher vergessenen Bierstilen widmen, weil es ist schon echt super interessant und auf jeden Fall, falls ihr noch nie eine Gose oder eine Berliner Weiße probiert habt, dann macht das auf jeden Fall, weil es ist echt super interessant und komplett, wie wir jetzt beide auch bei der Gose so überrascht waren, was wirklich anderes, aber auf jeden Fall ein Geschmackserlebnis. Ja, und dann würde ich sagen, schließen wir mit dem Trinkspruch wieder, denn ich habe diese Woche keinen so reißerischen Trinkspruch wie sonst manchmal, sondern einfach mal was Schönes. Es ist ein hebräischer Trinkspruch, eigentlich ist es nur ein Wort. Und da würde ich sagen, stoßen wir mal an und ich sage Lachaim, denn das heißt übersetzt auf das Leben. Ne? Und
was, sehr schön.
Ja, Lachaim. Was ist Schöneres? Lachaim.
Dann noch ein schönes Wochenende.
Ja.
Wir sehen uns dann nächste Woche wieder. Ich freue mich sehr.
Ich mich auch.
Und euch auch da draußen ganz viel Spaß bei was auch immer ihr macht.
Genau. Genießt die Zeit und bis nächste Woche. Ciao.
Bock auf Bier. Schaumgekrönt, der Bier-Podcast. Frisch gezapft, überall, wo es Podcasts gibt.